Hallo, schön, dass du da bist. Bevor es mit meiner Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich auf ein anderes Format aufmerksam machen. Selbsthilfe hat Stimme. Ein Podcast, in dem es um Schicksale geht, aber eben auch um Lebensfreude, Zusammenhalt und Unterstützung. Selena Herr spricht mit Menschen über ihr Leben mit chronischen Erkrankungen, Süchten oder psychischen Herausforderungen. Es geht um persönliche Erfahrungen in Selbsthilfegruppen und wie und warum diese ihren Alltag maßgeblich verbessern. Außerdem klärt sie darüber auf, wie man seine eigene Selbsthilfegruppe gründen kann und räumt mit Vorurteilen gegenüber Betroffenen auf. So entsteht Sichtbarkeit für Themen von A wie Autismus über E wie Endometriose bis hin zu S wie Schlaganfall. Ehrlich, authentisch, wirksam. Hör doch mal rein in Selbsthilfe hat Stimme. Auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Hoho, haha! Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge.
Lebensfreude und innere Stärke können ganz schön ins Wanken geraten, wenn das Leben plötzlich von einem Moment auf den anderen vollkommen auf dem Kopf steht. Der gewohnte Lebensablauf, Zukunftspläne, Familienstruktur, alles will neu gefunden werden. Hier gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren und weiterhin hoffnungsvoll nach vorne zu schauen. Aber wie kann das gehen? Ich freue mich sehr, zu diesem Thema Stefanie Weber, Mentorin für innere Stärke, Autorin und einiges mehr, in meinem Podcast Die Kraft des Lachens begrüßen zu dürfen. Liebe Stefanie, herzlich willkommen in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Stell dich doch bitte unseren Hörern und Hörerinnen erst einmal vor.
Ja, liebe Silvia, herzlichen Dank für diese Einladung. Ein paar Worte zu mir. Ich bin Jahrgang 72 und ich lebe mit meinem Mann und unserem Hund hier im Vogelsberg in der Mitte von Hessen. Und wir haben eine erwachsene Tochter, die aber inzwischen eine Ausbildung absolviert und meist nur noch am Wochenende zu Hause ist. Und von der Arbeit her ist es so, ich bin Finanzierungsexpertin und ich helfe meinen Kunden, die passende Finanzierung zu ihrem Traumhaus zu finden. Und bin gleichzeitig noch
Fachtrainerin. Das hört sich gut an.
Ja, und bin Fachtrainerin an der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen, natürlich im Kreditbereich. Ich empfinde es auch als Privileg, dass ich seit der Geburt meiner Tochter eben in Teilzeit arbeite. Das heißt, ich habe von Anfang an auch Zeit für die Familie gehabt. Und jetzt, wo das Kind größer ist und mein Mann es ihm auch wieder so ganz gut geht, da habe ich eben auch Zeit für meine Herzensprojekte. Und habe hier vor ein paar Jahren noch die staatliche Prüfung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie abgelegt und biete eben auch Einzeltrainings, Workshops und Vorträge im Bereich Mental- und Gehirntraining an.
Ja, spannende Kombination, die du da hast. Ja. Ja, ergänzt dich sicherlich ganz gut.
Ja, das ist so einmal so das Rationale, wenn man so Zahlen, Daten, Fakten eher überlegt, ja, und auf der anderen Seite eben diese beratende Tätigkeit, Gehirntraining, ja, ich sag mal so Lebensfreude verbreiten, das ist eben so mein Steckenpferd, was ich auch total mag.
Ja, und wer dich auch auf einem Foto sieht, also es lohnt sich mal zu googeln, der sieht ja die Lebensfreude auch gleich an der Nasenspitze an. Ja, liebe Stefanie, du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Wie du stark bleibst, das Umsetzungsbuch für mehr Lebensfreude und innere Stärke. Was hat dich dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben?
Ja, also seit ungefähr 2004 habe ich angefangen, so im Bereich Mentaltraining verschiedene Kurse und Seminare zu besuchen, weil es mir einfach total viel Spaß gemacht hat. Und ich habe gemerkt, okay, ja, ich wollte so weg von der Helikoptermutter, wo ich so in Ansätzen an mir gesehen habe und habe gedacht, ach, da gibt es doch noch mehr und schau doch mal, was du für dich so einfach auch noch machen kannst. Und als mein Mann Stefan dann 2014, da war er gerade mal 46, so einen heftigen Schlaganfall hatte, da habe ich gemerkt, dass das, was ich vorher gelernt habe im Mentaltraining, mir total geholfen hat, durch diese anstrengende Zeit auch zu gehen und das durchzustehen. mein Umfeld hat damals auch gefragt, okay, wie schaffst du das denn, dass du das mit deinem Mann so hinbekommst und bist außerdem noch gut drauf dabei? Ja, wie machst du das denn eigentlich? Und dann habe ich überlegt, okay, das sind schon ein paar Jahre Training, die ich dafür auch absolviert habe. Und dann hat mich diese Frage, wie schaffst du das eigentlich alles, inspiriert, dieses Buch zu schreiben. Und daraus ist dann eben das Umsetzungsbuch für mehr Lebensfreude und innere Stärke entstanden.
Ja, das ist schon spannend. Das, was du vorher so, sagen wir mal, so theoretisch in die Welt gebracht hast, was du dir schon auch vorgestellt hast und dran geglaubt hast, das konntest du dann selber nutzen und noch weiter ausbauen. Und ja, ich bin schon ziemlich beeindruckt, so zu sehen, wie du mit dem Einschnitt, der da in deinem Leben passiert ist, in eurem Leben, mit der Erkrankung deines Mannes, wie du damit umgegangen bist und auch noch immer umgehst. Berichte doch bitte den Hörern und Hörerinnen, was für dich da so am Anfang gestanden hat, wo du gemerkt hast, Mensch, was mache ich jetzt? Und wie hast du dann Schritt für Schritt deinen Umgang damit gefunden?
Also ich sag mal so am Anfang, als Stefan dann in die Uniklinik kam und es wurde diese Kopf-OP eben gemacht und die hat ihm im Endeffekt auch das Leben gerettet. Aber als ich dann ihn das erste Mal besuchen durfte nach der OP und ich komme da auf die Intensivstation und sehe meinen Mann im Krankenbett liegen, da ja, war vor dem vormals gesunden und sportlichen Mann eben nicht mehr so viel zu sehen. Und ich weiß noch, als ich damals heimgefahren bin, habe ich nur geweint und habe gedacht, oh Mann, wie soll denn das hier nun alles werden? Also das war so der totale Schock. Es gab überhaupt keine Anzeichen für diesen Schlaganfall. Und dann passiert das so ganz heftig. Und ich habe mich dann gefragt, was will ich eigentlich? Ja, und mir war relativ schnell klar, ich liebe meinen Mann und ich möchte ihn unbedingt zurück ins Leben wieder haben. Und die zweite Frage war dann natürlich, okay, wie schaffe ich das eigentlich dann? Ja, indem ich jetzt hier nur hadere und traurig bin, quasi verzweifle, oder wenn ich eher schaue, wie kann ich mit Mut und Zuversicht das Beste aus dieser Situation machen und meinem Mann hier auch bestmöglichst helfen? Und ja, ich habe mich damals für diese zweite Möglichkeit entschieden, weil das einfach meine Art ist.
Ja, also ich stelle mir das auch sehr, sehr heftig vor. Du hast ja den Mann, den du vorher kanntest, letztendlich ein Stück verloren. Und dann das zu sehen und zu gucken, was mache ich jetzt damit, denke ich, da fällt man schon erst in ein tiefes Loch. Und dass du dann die Kurve gekriegt hast, das ist einfach unglaublich toll. Also das freut mich so sehr für dich, für euch. Mhm. Und ja, das ist das, was du jetzt ja auch anderen Menschen weitergeben kannst, was wir jetzt hier in dieser Podcast-Folge ja auch machen.
Ja, genau.
Was war dabei für dich die einschneidendste Veränderung und damit deine größte Herausforderung? Kannst du das so sagen?
Ja, also ich sag mal, ich hatte vorher überhaupt keine Ahnung, was ist denn eigentlich ein Schlaganfall? Also in der Familie, Gott sei Dank, war das bis dahin noch nicht. Und ich habe auch so im Umfeld keinen gehabt, wo ich sagen könnte, ich wüsste jetzt, was ein Schlaganfall ist. Und stand dann erstmal so vor dem Riesenberg und habe überlegt, okay, wie besteigst du den denn am besten? Ja, das Erste, was ich dann gemacht habe, das war auch gleich noch an dem Tag, nach der Nacht, als es passiert ist, dass ich mich ans Internet gesetzt habe und habe erstmal geschaut, was ist denn eigentlich ein Schlaganfall und welche Möglichkeiten gibt es? Ja, und jetzt bin ich ein Mensch, der grundsätzlich auch sehr lösungsorientiert vorgeht. Das heißt, ich habe erstmal geschaut, alles, was ich irgendwie an Infos bekommen kann, das habe ich mir auch eingeholt. Was ich auch total schön fand oder wofür ich unheimlich dankbar war, dass sich ganz viele gemeldet haben, auch von meinen Eltern oder Schwiegereltern, die gesagt haben, hier, da ist dem und dem was Ähnliches passiert, da hatte jemand einen Tipp für eine tolle Reha-Klinik oder was man einfach machen kann in dieser ersten Akutphase. Und dieses Wissen, was ich da bekommen habe, das hat mir wahnsinnig viel weitergeholfen und ich habe auch einfach den Mut gehabt, irgendwo anzuklopfen an irgendeine Tür oder mal den Hörer in die Hand zu nehmen, irgendwen anzurufen, um mal nachzufragen. Oder ich weiß noch, ich habe einen Bericht von einem Betroffenen gelesen, der in Berlin wohnte und der so einen Blog gemacht hatte, wie es ihm dann nach diesem Schlaganfall ging. Dem habe ich einfach eine Mail geschrieben und hatte einen Tag später eine ganz lange Mail zurück mit ganz vielen Tipps und Infos. Dieses Wissen einfach zu haben, so Möglichkeiten zu haben, wo ich weiß, okay, das sind so die nächsten Schritte, die wir gehen könnten. Das hat mir total geholfen, muss ich sagen. Ja, da erstmal diesen ersten Schritt auf diesen Berg zuzugehen und sagen, okay, ich habe jetzt einen Rucksack gefüllt mit Informationen und mit Möglichkeiten, was ich machen kann. Und ich fange jetzt einfach an, diesen Berg zu besteigen und diese Herausforderung anzunehmen. Und das war auch der richtige Schritt in diese Richtung, muss ich sagen.
Mhm. Ja, ist ein schönes Bild. Ich bin da gerade so mit dir mitgegangen, so wie du deinen Rucksack packst, den Berg hochgehst. Und man weiß ja, wenn man ganz oben, ich kriege richtig Gänsehaut, wenn man oben auf dem Berg angekommen ist, dann hat man auch wieder einen Überblick. Na, dann kann man wieder in die Weite sehen. Ich denke, das ist ja das, was erstmal passiert. Man ist ja wie vernagelt. Man hat ja plötzlich so ein Brett vorm Kopf, Schlaganfall. Das hat man schon oft gehört. Aber es ist wieder mal so typisch, wenn man es dann auf einmal selber bewältigen muss, dann sieht man erstmal, huch, eigentlich weiß ich davon gar nichts.
Richtig.
Und ich finde das schon toll zu sehen, dass dir das so geholfen hat, dass du so offensiv damit umgegangen bist, dass du mutig warst, es zu benennen und allen möglichen Menschen in deinem Umfeld zu erzählen und in diese Recherche zu gehen und zu sehen, hey, das hilft, ne? Und gut, dass andere auch Erfahrungen verbreitet haben, was dir ja wieder hilft und was hoffentlich auch durch unsere Podcast-Folge auch wieder anderen Menschen Kraft gibt und hilft, ne?
Ja, und auch einfach den Mut zu haben, mal nachzufragen. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt auch jetzt viele, weil man wird im Laufe der Zeit dann selbst zur Expertin als Angehöriger, ja, dass man sagt, okay, man hat schon so vieles mitbekommen und jeder Schlaganfall ist unterschiedlich, aber doch die Auswirkungen, die sind schon sehr ähnlich. Da merke ich auch immer wieder, dass Leute mich dann mal anfragen oder sagen, hier darf ich mal deine Telefonnummer weitergeben. Mhm. Wir haben da jemand im Verwandtenkreis, die bräuchte vielleicht mal noch mal so ein bisschen Input oder so. Das mache ich total gerne, weil eben mir auch so viele Leute weitergeholfen haben.
Mhm. Kettenreaktion, wunderbar. Ja, sehr schön. Ja, und wie du schon sagst, als Angehöriger wirst du selbst Expertin, weil dein Mann hatte den Schlaganfall, aber du bist ja auch mit betroffen und auch deine Tochter war und ist mit betroffen. Deine ganzen Familienmitglieder, Freunde, wie war die Reaktion in eurer Familie, deinem, eurem Umfeld und wie bist du damit umgegangen?
Ja, also ich sag mal so, für die Familie war das natürlich ein riesengroßer Schock. Eigentlich war der Stefan ja fit und gesund und dann passiert das quasi über Nacht wie ein Riesenschlag. So kam der Schlaganfall dann irgendwie und plötzlich ist der Mensch, den man vorher gekannt hat, war eine Zeit lang so überhaupt nicht mehr da, ja, weil da einfach, ihm fehlen auch die ersten 14 Tage bei der ganzen Aktion, da kann er sich gar nicht mehr dran erinnern, ja, was macht man damit? Und ich weiß noch, meine Tochter, die war damals 14, war auch mit auf der Intensivstation, also ich habe sie da schon in alles mit eingebunden, habe gesagt, wenn du magst, kannst du den Papa auch mit besuchen. Und wir sind dann da auf der Intensivstation gewesen und fahren abends nach Hause und dann sagt die Laura zu mir, sag mal, Mama, dürfen wir jetzt nicht mehr lachen und Spaß haben? Und in dem Moment wurde mir bewusst, in welcher Schockstarre wir da waren. Ja, also das war so die Riesenkatastrophe irgendwie. Und die ganze Familie war ja so in so einem Modus drin, wo man einfach mal nur funktioniert hat, aber so die Lebensfreude war überhaupt nicht mehr da. Und das hat mir, dieser Satz von der Laura, dürfen wir jetzt nicht mehr lachen und Spaß haben, hat mir das gezeigt. Und habe ich gedacht, boah, wie dankbar bin ich für diesen Hinweis. Und ich habe ja dann auch gesagt, doch, wir dürfen lachen und Spaß haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir nur traurig sind, dann hat der Papa auch keinen Spaß mehr mit uns. Wenn er sieht, dass wir durch dieses Ereignis, diesen Schlaganfall, nur noch traurig sind, dann kann der auch nicht mehr lachen. Und ich wusste genau, dass das auch Stefans Gedanken gewesen wären, wenn die Laura ihren Papa gefragt hätte. Und so haben wir dann einfach beschlossen, als wir am nächsten Tag ihn wieder besucht haben, haben wir ihm das auch erzählt, dass wir abends noch essen gehen und danach ins Kino direkt und wir schauen uns einen lustigen Film an. Ja, und so kam es dann, dass Laura und ich einen schönen Abend uns einfach mal gemacht haben, obwohl der Papa noch auf der Intensivstation lag. Aber er war ja so weit über den Berg. Wir haben uns damals die Schadenfreundin angeschaut und es war ist ein wirklich lustiger Film und hatten Spaß. Und ich hatte auch einfach mal so 2,5 Stunden Auszeit von diesen ganzen Sorgen, die ich hatte und habe mit der Laura mal einen schönen Abend verbracht. Das hat ihr und mir unheimlich gut getan und wir hatten auch wieder was Schönes zu erzählen, als wir am nächsten Tag zu meinem Mann zu Besuch gegangen sind.
Mhm. Ja, da steckt ganz viel drin, was du da gerade sagst. Und ich habe gerade gedacht, die Schadenfreundin, das passt ja auch irgendwie, ne?
Ja, genau.
Ja, aber da sind zwei Sachen, die ich da gerade noch zu sagen möchte. Das eine, was du gesagt hast, in dem ganzen Funktionieren, die Lebensfreude, das heitere Vergessen, ne, dass man sich überhaupt daran wieder erinnert, da gibt's ja noch was.
Ja.
Und dann eben auch die Frage deiner Tochter, was ja eine ganz wichtige Frage ist, was ja viele sich fragen und sich leider anders beantworten, nämlich darf ich keinen Spaß haben? Warum soll man da keinen Spaß haben? Ne?
Ja,
und es ist gut, dass sie dich daran erinnert hat und ihr euch so entschieden habt, weil, wie du gerade sagst, dann hast du 2 entspannte Stunden. Stunden gehabt, konntest wieder Kraft auftanken, hast mal an was anderes gedacht. Das ist ja so was, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, dieses Lachen trotz und alledem, ne, dazu erkennen, was da für eine wertvolle Energie drin steckt. Ne?
Ja, genau. Ich weiß auch noch, als mein Mann dann in die Reha-Klinik am Bodensee kam, ja, quasi das Erstgespräch mit uns hatte, und irgendwie waren wir da auch schon gelöst, weil wir wussten, das ist so der nächste Step und da ist er in sehr, sehr guten Händen da unten. Ja, und dann haben wir auch über irgendwas gelacht und ich habe dann auch aufgeschrieben damals noch, dass der Arzt zu meinem Mann gesagt hat, wissen Sie, Herr Weber, Sie haben Ihren Humor noch und das ist ganz, ganz wichtig. Das hilft Ihnen, wieder gesund zu werden. Und das war auch so ein Satz, wo ich gedacht habe, boah, da hatte ich auch richtig Gänsehaut und denke, ja, das stimmt. Mein Mann hat seinen Humor noch und den hat er auch immer noch und den behält er auch hoffentlich, weil es gibt so viele Dinge, über die wir einfach lachen und ich bin auch jemand, der einfach ja, gerne Lachen verbreitet und gerne auch mit anderen lacht. Und dann kann man auch viele Situationen, die vielleicht einfach nicht so schön ist, die kann man besser überstehen, wenn es dann auch wieder mal viele Situationen gibt, wo man einfach lachen kann und kann fröhlich sein.
Aber das beeindruckt mich jetzt ja total, dass das ein Arzt gesagt hat. Also das finde ich ja richtig klasse. Das gefällt mir gerade sehr gut, dass so eine Bemerkung über Humor direkt auch mal von einem Mediziner kommt. Sehr gut, sehr gut. Ja, yeah, freue ich mich. Von den Ärzten sollte es mehr geben.
Ja, da gibt es ganz viele in dieser Reha-Klinik. Also das war wirklich das Beste, was uns je passiert ist, weil da Ärzte und Therapeuten auch wirklich Humor hatten und wir hatten richtig Spaß mit denen auch, ja.
Welche Reha-Klinik war das? Können wir direkt ja mal sagen.
Ja, das war die Schwiederklinik in Allensbach am Bodensee.
Ah ja, toll. Mhm. Ja, solche Tipps sind ja auch mal schön. Ne?
Mhm. Ja, kamen wir auch aufgrund einer Empfehlung sind wir dahin gekommen dann damals.
Ja, super. Ja, sowas braucht man.
Mhm. Ja.
Ja, dazu fällt mir ein, du hast in deinem Buch geschrieben von der Eintrittskarte zum Club der guten Laune. Was ist das denn für eine Eintrittskarte?
Ja, das Schöne an dieser Eintrittskarte ist, die kannst du dir selber ausstellen. Denn du kannst jederzeit entscheiden, wie möchte ich mich eigentlich fühlen. Du hast bestimmt schon davon gehört, ob du sagst, ich lächle jetzt einfach mal oder ob du wirklich einen Grund zum Lächeln hast. Das ist fürs Gehirn kein Unterschied. Wie zum Beispiel auch, das eindrücklichste Beispiel ist immer die Zitrone. Wenn ich mir vorstelle, ich beiß in die Zitrone und dann bildet sich so ein Speichel schon. Ja? Und so ist es auch mit dem Lächeln. Also wenn ich einfach lächle und mache das eine Zeit lang, dann sagt das Gehirn, okay, die nutzt diese Muskeln, der muss es irgendwie gut gehen. Und dann werden auch Botenstoffe ausgeschüttet, wie zum Beispiel Serotonin. Das wirkt zum Beispiel stimmungsaufhellend oder auch Dopamin. Das ist so schmerzstillend oder auch antriebssteigernd. Oxytocin, das ist dieses Wohlfühl-Kuschelhormon, sagt man immer. Und wenn diese Botenstoffe ja ausgeschüttet werden, dann fühle ich mich auch besser. Und deshalb ist so dieser erste Step, dass ich sage, okay, ich möchte mich jetzt eigentlich fröhlicher fühlen und besser fühlen. Das ist so dieser erste Step, ist die Entscheidung, das zu haben. Ja? Und wenn du bereit bist für diese bessere Stimmung, dann hast du auch schon deine Eintrittskarte für den Club der guten Laune in der Hand.
Sehr gut.
Und dann kannst du entscheiden, okay, du gehst ja nicht in irgendeinen Club, wo das Programm blöd ist, wo es dir nicht gefällt, sondern du kannst dir entscheiden, was für ein Wunschprogramm habe ich denn heute in meinem Club der guten Laune. Das kann ein lustiger Film sein, wie jetzt die Schadenfreundin oder ich bin ein großer Fan von französischen Komödien. Oder ich weiß noch, wir haben mit Laura immer Hände weg von Mississippi. Das ist so ein Kinderfilm,
der wirklich
lustig ist. Ja. Oder es kann auch sein, dass in deinem Club einfach eine Bücherecke mit witzigen Büchern ist. Dass du sagst, okay, ich lese mal wieder ein Buch, so einen lustigen Krimi oder auch irgendwie Richtung Komödie, irgendwas Lustiges einfach. Oder du überlegst dir, heute gehe ich mal mit meiner Freundin in den Club. Das heißt, wir gehen einfach mal gemeinsam frühstücken. Finde ich total schön. Ich habe eine ganz liebe Arbeitskollegin. Wir gehen ab und zu mal frühstücken und sagen hier, dann treffen wir uns wieder mal und tauschen uns aus. Oder du singst einfach laut. Ja, also bei mir hilft laut singen zu einem schönen Lied. Das spiele ich einfach nebenbei ab und singe dazu. Das hebt meine Stimmung total. Oder auch deinen Lach-Yoga-Podcast hören. Du hast so viele tolle Interviewpartner auch und wo man lachen kann, wo man noch was Neues erfährt. Auch das, finde ich, steigert die Laune, wenn man sowas hört. Ja,
ja, super, danke schön.
Eine weitere Möglichkeit wäre auch, ich habe zum Beispiel, ja, bevor wir ins Homeoffice sind, mit meiner Kollegin oftmals mir einfach, weil das morgens einen Witz erzählt, ja, oder hat irgendeinen Witz auf der Fahrt zur Arbeit gehört und den tauscht mal kurz aus, dann sind es 1-2 Minuten, aber man hat schon eine bessere Stimmung. Und jetzt machen wir es einfach per WhatsApp, wenn mir irgendwas Lustiges auf dem Bildschirm kommt, dann leite ich das einfach weiter und sie macht es genauso. Finde ich auch eine schöne Sache. Und was auch noch eine Möglichkeit ist, wenn jetzt jemand gerne tanzt, einfach Musik anmachen in der Küche und mal tanzen, bevor ich abspüle oder die Spülmaschine einräume. Ja, das ist eine Möglichkeit.
Ah, klasse.
Und was ich total schön fand, mein Mann und ich, wir haben früher immer total gerne getanzt. Und dann funktioniert es aber sehr schwierig mit einer Halbseitenlähmung. Und nach anderthalb Jahren habe ich mal versucht und sagte, komm, Stefan, wir versuchen mal, ob wir trotz dieser Einschränkung irgendwie tanzen können. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Also das war so die Koordination mit der Rhythmik und der Halbseitenlähmung, das ging gar nicht. Und dann habe ich das nach, ich glaube, 4 Jahre nach dem Schlaganfall, habe ich gesagt, weißt du was, lass uns das nochmal probieren. Vielleicht geht es ja jetzt, weil es gibt ja immer weitere Fortschritte. Und siehe da, es funktionierte wirklich.
Wow.
Münchner Freiheit ist so eine Band aus Stefans Jugendzeit. Die finde ich richtig cool und die haben auch langsame Lieder, auf die man so ein bisschen Disco-Fox tanzen kann. Also ganz gemächlich, aber es funktioniert. Der hat Rhythmik und er kann auch wieder das koordinieren, dass er so ein bisschen tanzen kann. Und das finde ich total klasse. Ja, also das sind Sachen, wo ich sage, ja, lass uns mal ein Stück tanzen und dann geht es uns auch wieder gut. Und das macht uns riesen Spaß.
Wow, alle Achtung. Und auch wieder never give up, ne? Immer wieder dranbleiben und gucken, wie du schon sagst. Dann haben sich ja wieder schon wieder Neuronenverbindungen, Verknüpfungen gebildet durch alles, was ihr gemacht habt. Und super, super, sehr schön.
Auch da sagen, nicht denken, oh, das geht nicht. Bei mir ist immer, das geht noch nicht.
Ja. Ja, oder dieses von Anfang an zu denken, ja, jetzt geht gar nichts mehr und nie mehr. Nein, immer wieder dranbleiben. Ne?
Mhm. Genau, genau.
Super. Ja, da durftet ihr ernten, das ist schön. Ja, das ist ja auch was, wo du mit konfrontiert wurdest, dass es ja nicht immer unbedingt nur diese Haltung gab, ja, wird schon. Und du hast dann einen Schutzschirm entwickelt.
Ja.
Magst du den gerade mal beschreiben, dass die Hörer und Hörerinnen wissen, was ein Schutzschirm sein kann?
Es gibt Leute, die verbreiten unheimlich viel gute Laune und auch Zuversicht. Und dann gibt es ja immer auch welche, die sagen, das wird nichts mehr oder sind total problemfokussiert. Und dann hat man immer dieses Jammern, was alles nicht geht. Und manchmal habe ich dann das Gefühl, okay, da kommt jetzt so eine negative Energiewelle, die überrollt mich. Wenn ich jemand habe, der sich wirklich nur beschwert und jammert, anstatt mal zu gucken, hey, was funktioniert denn wieder oder was ist denn eigentlich gut an der ganzen Geschichte, ja, so auf das Positive zu schauen. Und da hole ich immer meinen imaginären Schutzschirm raus. Es geht auch ganz einfach und vielleicht kann man sich das jetzt für die Hörerinnen und Hörer mal mit vorstellen, wenn ich wirklich jemanden habe, der so negativ daherkommt und ich möchte mich da so ein bisschen schützen, dann ist die erste Geschichte erstmal ruhig bleiben. Ja, ich merke, okay, da kommt sowas vom Gefühl her, da möchte ich nicht unbedingt auf diesen negativen Zug draufspringen und ich bleibe ruhig und stelle mich erstmal feste hin. Ja, so Brust raus, dass ich wie so ein römischer Legionär da ganz fest mit dem Boden verwurzelt bin. Und dann kann ich mir überlegen, okay, ich hole jetzt meinen Schutzschirm raus. So ein ganz großer Schirm und den spanne ich auf vor mir. Und an diesem Schirm prallt eben dieses ganze Negative ab. Ja? Und wenn ich dann noch mir das Ganze ein bisschen lustiger und kreativer gestalten möchte, dann stelle ich mir vor, ich habe vielleicht einen grünen Schirm mit rosa Tupfen und da sind pinke Elefanten drauf und die tanzen Rumba.
Ja? Super!
Dann fokussiere ich mich so eher auf meinen tollen, bunten Schirm mit den Elefanten und nicht auf dieses Gejammer, was mir da entgegenprallt. Mhm. Ja? Und das hilft mir wirklich dabei, auch zu sagen, okay, ich habe jetzt hier keine Lust, auch wenn manchmal irgendeiner nur rumschimpft, das braucht man einfach nicht, Schutzschirm aufmachen und fertig. Und ich glaube, sowas hätte ich mir manchmal in der Schule gewünscht, wenn der eine oder andere Lehrer irgendwie mit der ganzen Klasse am Zetern war und dann einfach diesen Schutzschirm rauszuholen und sagen, okay, das ist jetzt nicht mein Ding, ich fühle mich jetzt hier nicht angesprochen, ich mache einfach den Schutzschirm auf, dann geht es an mir vorüber, die ganze Geschichte.
Genau, den kannst du überall aufspannen. Ne? Mhm. Egal in welchem Kontext, den hast du immer dabei. Und mir gefällt dein Schutzschirm eben so besonders gut, weil du diese pinken Elefanten dabei hast, die auch noch Rumba tanzen. Weil das finde ich so irre, da hast du diese wunderbare Transformation schon mit drin. Also dass man sich nicht auf den Schirm konzentriert und auf das Negative, was da abprallt, dann hat man ja immer noch diesen Gedanken an das Negative. Sondern du hast diesen Wandel, dass ich dann mir diese Elefanten da vorstelle und das gefällt mir total gut.
Oder du kannst dir noch vorstellen, diese tolle Übung, die du immer hast mit dem Super, Super, Yeah. dass dann vielleicht ja so kleine Gartenzwerge drauf sind, die machen super, super Yeah. Ich kann diese negativ nicht verstecken lassen. Ah,
klasse. Ja, die Gartenzwerge sind auch gut, die jubelten. Ah, das, ja, das ist eine super Idee. Danke dafür. Ja, und du hast zum Glück immer wieder auch gute Wegbegleiter gehabt. Also, dass du diesen Arzt da erzählt hast, dass der das mit Humor erwähnt hat, dass viele Arbeitende auch so drauf waren. Und du hast sogar auf der Fahrt zu dieser Klinik lustige Sachen erlebt. Ja, vielleicht magst du das gerade selber erzählen.
Ja, wichtig ist immer so der Fokus auf das Lustige. Und ich weiß noch, der Stefan war dann wieder zurück nochmal in der Uniklinik während der Reha am Bodensee, weil der hatte so ein Stück Knochendeckel in der ersten OP. Das kam raus und das musste dann wieder eingesetzt werden nach 12 Wochen. Und so waren wir dann wieder zurück in Gießen in der Uniklinik. Und er hatte diese OP, damit der Knochendeckel wieder reinkommt. Und nach der OP gab es eben noch ein Hämatom. Und dann wussten wir nicht, darf er wieder zurück in die Reha oder muss er erst nochmal in der Klinik bleiben, damit da irgendwie noch was gemacht wird. Und ich bin dann ja zur entscheidenden Visite morgens um 7 in der Uniklinik gewesen. Und es war aber zum Glück so, dass die gesagt haben, okay, nee, das kann auch die Klinik da unten überwachen. Das ist jetzt nicht tragisch, das kann immer mal passieren bei so einer OP. Und wir dürfen zurück an den Bodensee. Jetzt war das aber für mich irgendwie nicht, also ich habe nicht gedacht, dass das wirklich so schnell wieder funktioniert und wir so schnell wieder zurück dürfen und hatte dann auch nichts gepackt und habe dann mit dem Pfleger vereinbart, okay, ich bekomme 2 Stunden Zeit, um nochmal nach Hause zu fahren und wieder hinzufahren und eben meine Sachen schnell noch zu holen. Und ja, hatte dann zu Hause 15 Minuten zum Packen. Das ging alles ganz schnell. Unterwegs habe ich meinen Papa angerufen, habe gesagt, hier kannst du mich dann wieder in die Uniklinik fahren, damit das Auto da nicht irgendwie rumsteht. Muss ich auch dazu sagen, meine Eltern sind super flexibel, wenn es irgendwie was gibt und haben mir da auch immer geholfen. Und dann sind wir eben zurück nach Hause, 15 Minuten alles eingepackt, wieder in die Uniklinik. Ich komme in der Uniklinik an, mache den Kofferraum vom Auto auf und denke, huch, wo ist denn der Koffer?
Ach du liebe Güte.
Ich gedacht, oh shit.
Ich habe doch einen Koffer in Berlin.
Ja, genau. Also Stefans Sachen waren ja hauptsächlich am Bodensee und die Tasche mit den gewaschenen Sachen von ihm, die ich jetzt zu Hause gewaschen hatte, die hatte ich mit. Aber mein Koffer mit meinen ganzen Klamotten, der stand zu Hause.
Oh, wacke.
Und ich habe dann schon gedacht, ach du je. Jetzt hast du für die nächsten Tage, weil wir mussten ja irgendwie, wir wollten ja unbedingt fahren, für die nächsten Tage hast du dann eben ja das, was du anhast zum Anziehen und das, was du dir von deinem Mann noch leihen kannst. Und habe auch dann wieder gedacht, Mensch, besser so, als dass ich Stefans Klamotten vergessen habe, weil den könnte ich jetzt nicht in meine T-Shirts zwängen oder in irgendeine Jeans holen wieder. Aber ich kann schon mal in der Jogginghose und dem T-Shirt von meinem Mann 1-2 Tage rumlaufen, das geht. Zum anderen gibt es da ja auch Waschmaschinen. Und das Gute war dann auch wiederum, dass meine Tochter ein paar Tage später mit einer Freundin auch wieder an den Bodensee kam, um da die restlichen Ferien noch zu verbringen. Die haben dann den Koffer von mir einfach mitgebracht. Also es funktionierte alles, aber da habe ich auch gedacht, oh, kurzer Schreckmoment. Aber man muss dann einfach sagen, das Wichtigste für uns war wieder in die Reha zu kommen für meinen Mann, dass er da wieder weitermachen kann. Und dann war diese Geschichte mit dem Koffer halt Nebensache und wir konnten einfach drüber lachen. Also das war jetzt nichts Schlimmes. Und ich weiß, noch eine Sache ist passiert, als eine Freundin von meiner Tochter, auch mit meiner Tochter, an den Bodensee kam, weil die hat dann auch mal eine Freundin mitgenommen. Durch das eben in der Nähe von Konstanz war, gab es da auch genügend Dinge, die die Mädels unternehmen konnten. Und ich weiß noch, da haben die Eltern die Mädels zum Zug gebracht und der Zug hielt aber nicht so lange in Friedberg und die kamen nicht mehr rechtzeitig aus dem Zug raus und mussten dann bis Frankfurt mitfahren und sind dann wieder zurückgefahren. Auch solche Dinge passieren, ja. Es läuft nie immer so alles glatt und es ist immer die Frage, nehme ich das mit Humor oder ärgere ich mich und ich entscheide mich dann lieber für den Humor.
Ja, da hast du echt immer wieder Schulungsprogramm, ne? Life ja. ist große Schule und du bist sehr flexibel und hast deinen Fokus so klar ausgerichtet. Ja, das ist echt, echt toll. Ja. Und ja, und du nutzt auch ungewöhnliche Wege. Zum Beispiel hast du mir erzählt, dass deine Tochter auch mal den Apartmentschlüssel verloren hat. Das ist ja auch nicht so ganz ohne.
Genau.
Aber ihr habt es wunderbar gelöst.
Ja, genau. Also Laura war zum Joggen und ich mit meinem Mann bei irgendeiner Anwendung und die kam dann irgendwie ganz aufgelöst und sagte, oh Mama, ich finde den Apartmentschlüssel nicht mehr, ich habe den beim Laufen irgendwo verloren. Und ich dachte so, oh Mann, das kann im schlimmsten Fall passieren. Naja, wir müssen vielleicht das Schloss auswechseln lassen. Aber es wäre ja schon schön, wenn wir den Schlüssel wieder hätten, weil im Apartment waren eben unsere ganzen Sachen irgendwie drin. Und ja, so einfach wäre das vielleicht dann auch nicht gewesen. Auf jeden Fall habe ich gesagt, hier Laura, da nutzt es nichts. Wir müssen dann einfach den Weg nochmal zurückgehen und den Schlüssel finden. Und ich lege auch den Fokus dann nie auf das Suchen, sondern ich sage mal, was ich will, nämlich das Finden. Und ja, dann sind wir einfach diesen ganzen Weg zurückgegangen. Das heißt, sie ist dann den Weg quasi zweimal gejoggt, einmal hin und einmal zurück. Ganz am Anfang des Weges haben wir dann auch diesen Apartmentschlüssel gefunden. Das heißt, wären wir andersrum gelaufen, hätten wir ihn gleich gehabt. Und so sind wir erstmal verkehrt rumgelaufen und haben ihn dann erst zum Fluss gefunden. Aber es war schönes Wetter. Wir haben einen tollen Spaziergang nachher noch gemacht und zum Glück den Apartmentschlüssel wiedergefunden.
Ja, das ist doch eine Maßnahme, ne? Habt ihr gut hingekriegt. Ja, und wie du schon sagst, also warum sollst du deine Tochter jetzt da in Grund und Boden schimpfen? Davon wäre der Schlüssel zum einen nicht da gewesen. Und wenn man dann mit so vernagelten Blick dann rumläuft und sucht, sieht man viel weniger, ne?
So ist es. Und ich habe ja auch schon öfters mal einen Schlüssel verloren, also ich kenne das ja auch.
Genau, muss man sich an die eigene Nase packen. Ne? Ja, genau. Oder darf man sich an die eigene Nase packen? Ja, zurückwärts oder andersrum fällt mir noch ein, dass ich auf meinem Blog, auf meiner Internetseite zu dem Thema geschrieben habe, rückwärts ist auch vorwärts. Also wer sich zu diesem Thema auch noch ein bisschen mehr beschäftigen möchte, gerne auf meiner Internetseite, der Blog, rückwärts ist auch vorwärts. Ja, was hat sich für dich oder für euch durch die neuen Lebensumstände zum Guten verändert? Ganz nach dem Motto, man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten.
Ja, also ich sag mal, grundsätzlich muss ich sagen, dass dieser Schlaganfall eben sicherlich nichts Gutes an sich hat. Ja, aber was sich für mich geändert hat, das ist einfach die Sichtweise auf bestimmte Dinge. Ja, mein Fokus geht ganz klar dahin, dass ich schaue, okay, welche positiven Dinge sind passiert und welche Fortschritte funktionieren, anstatt zu schauen, okay, was geht denn jetzt nicht mehr? Ich bin einfach gelassener, wenn was schief geht. Also da mache ich mir dann einfach nicht mehr so einen Kopf. Und ich finde ganz schön dieses Sprichwort Don't cry over spot milk. Also auf Deutsch, jammere nicht über verschüttete Milch. Denn wenn jetzt jemand die Milch auf dem Tisch umgeschüttet hat aus Versehen, dann hilft es ja nichts zu jammern und zu schimpfen. Die Milch liegt trotzdem auf dem Tischtuch und tropft vielleicht vom Tisch. Da kann man einfach nur Lappen holen, aufwischen und beim nächsten Mal besser in die Tasse zielen. Oder wenn das Kind die Tasse umgeschüttet hat aus Versehen, dass man sagt, hier nimmst du doch einfach mit zwei Händen und dann kannst du ganz sicher daraus trinken. Ja, dass man einfach sagt, okay, wie hätte ich es das nächste Mal? Sonst verbindet man das Umschütten von der Milch immer mit der Schimpftriade von der Mama und das bringt ja auch nichts. Wenn ich das so kurz fassen soll, schlägt mich einfach nicht mehr über Lappalien auf. Ich verdrehe vielleicht mal die Augen, denke, oh Mann, aber das war es dann auch. Ich habe nur ein Beispiel. Mir ist letztens eine fast volle Flasche Olivenöl auf den Küchenboden gefallen und zerschellt.
Das ist auch schön. Dann,
ja, das war so diese Mischung aus Olivenöl und Scherben. Und erstmal diese Scherben da wegzumachen. Also ich habe fast eine ganze Küchenrolle gebraucht, damit es weg war. Und musste dann ordentlich mit Schmiersalbe schrubben. Und habe dann zu meinem Mann gesagt, weißt du, sonntagsabends war die Küche schon lange nicht mehr so extrem sauber. Ja, und es hilft ja nichts. Klar kann man sich da ärgern, aber ich habe dann einfach das Ergebnis gesehen, habe gedacht, ach, der Boden glänzt so richtig schön.
Gut geölt. Ja, das ist toll. Also da stecken auch wieder ganz viele Sachen drin. Einmal, dass du sagst, das Jammern hilft ja nichts. Ne? Die verschüttete Milch kommt vom Jammer nicht wieder in die Flasche zurück oder wo auch immer hin. Und man verknüpft es immer wieder damit. Jedes Mal, wenn du an die Situation denkst, würdest du ja an diesen Ärger denken und es hilft gar nichts. Ne? Nee. Und wie du das Beispiel sagst, wenn das Kind das jetzt verschüttet hat, ihm lieber einen Tipp zu geben, wie kann ich es denn geschickt machen? Und beim nächsten Mal Milch trinken, ist es damit verknüpft. Ne?
Ja.
Mit
ja.
dem guten Zuspruch. Es gibt beim Lachyoga ein Lachmantra. Das würde ich gerne an dieser Stelle dir und den Hörern und Hörerinnen vorstellen und euch dazu einladen, mitzumachen, weil witzigerweise habe ich das erste Mal selber ausprobiert, eben als ich Milch verschüttet habe. Deshalb passt das hier nochmal besonders schön hin. Ich habe das kennengelernt, dieses Mantra, auf einem Lachyoga-Kongress und habe gedacht, naja, ob das denn dann so hilft. ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich es dann probiert habe. Und morgens, ne, bevor ich zur Arbeit gehe, hatte ich es eilig, wie das so klassisch ist. Und dann passiert Zeit und eigentlich hat man gar keine Zeit. Und plötzlich braucht man ganz viel Zeit, weil ich mache die Milch ja nicht erst abends dann weg, sondern ich möchte ja gerne in die saubere Küche zurückkommen.
Ja.
Und dann habe ich da echt gestanden, war ärgerlich erstmal. Und dann habe ich gedacht, okay, da war doch was. Das probierst du jetzt mal aus, das Lachmantra. Und dann habe ich das aber so ein bisschen umgeformt, dass ich erstmal dem Ärger schon auch Platz gebe, weil ich will mir ja auch nicht in die Tasche lügen. Es ärgert mich natürlich, dass die Milch verschüttet ist. Ne? Mhm. Und darum geht's ja auch, dass man allen Gefühlen einen Raum einrichtet, bloß nicht drin stecken bleibt. Das ist ja das Ding, ne? Dass ich nicht abends noch immer erzähle, Mensch, heute Morgen, Milch verschüttet, und nächsten Tag nochmal. Ne?
Mhm.
Das Lachmantra geht so, dass wir die Hand so flächig nehmen, dass die Handinnenfläche nach unten zeigt. Und dann kreisen wir, das so, als würden wir wischen, und sagen haha, haha, ha. Haha, haha, ha. Und dabei machen wir immer diese Wischbewegung. Und das passt natürlich jetzt super zu dem Milchverschütten, dass wir die Milch aufwischen und sind erstmal ärgerlich und sagen ganz ärgerlich, haha, haha, ha, haha, haha, ha, haha, haha, ha. Und das haha, ha, das wirkt natürlich, dass man langsam in das Lächeln und Lachen reinkommt, dass es schon so ein bisschen heiterer wird, haha, 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 ha. Und dann dürfen wir uns langsam immer mal mehr freuen, weil wir haben ja schon viel weggewischt, haha, 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 haha. Dann werfen wir lachend den Lappen auch noch weg. Und ich fand das so genial. Ich habe gemerkt, dass ich wirklich aus diesem Ärger rauskam. Dann war es auch viel schneller weggewischt. Und das kennst du und ihr Hörer und Hörerinnen vielleicht auch. Wenn man sowas erlebt hat, man kommt an die Arbeit, man erzählt dem ersten Menschen, den man sieht, die Milch und und dem nächsten nochmal und abends dem Freund oder Partner oder Freundin oder wem, da ist mir was passiert und immer wieder die Verbindung mit dem Ärger. Mache ich das mit dem Lachmantra? Wenn ich es denn erzähle, sage ich, du, und dann habe ich angefangen zu lachen. Und man ist mit dem Heiteren verknüpft und gibt auch wieder diesen Tipp weiter, dass ein anderer vielleicht auf die Idee kommt, könnte ich ja auch mal probieren. Ja, was fällt dir zu folgenden Worten ein? Deiner eigenen Stimme folgen und an das Unmögliche glauben.
Ja, meiner eigenen Stimme folgen, da würde ich sagen, dass ich nicht immer nur der Norm oder auch den Vorgaben folge, sondern auch mal andere oder ungewöhnliche Wege gehe, dass ich mal Mut zeige, was anders zu machen. Und mein Ansporn ist ganz oft, wenn jemand sagt, das geht nicht oder das kannst du doch so nicht machen. Und das sind so zwei Aussagen, wo ich denke, warum denn nicht? Ich probiere es jetzt einfach mal. Ja, und ein entscheidender Satz, den ich irgendwann später gehört habe, da hatte der Stefan schon ein paar Jahre diesen Schlaganfall und dann hat jemand zu mir gesagt, glaube der Diagnose, aber nicht der Prognose. Und ich weiß noch, der Oberarzt auf der Akutstation und den Stefan hatte es wirklich sehr schlimm getroffen, besonders das Sprachzentrum war betroffen. Das heißt, er hat die ersten 4 Monate überhaupt kein Piep gesagt. Also der hat null erzählt, null gesagt. Und man wusste jetzt auch nicht richtig, okay, versteht der uns oder versteht der nicht? Also der Oberarzt hat damals zu mir gesagt, ihr Mann versteht sie nicht. Das ist so, wenn sie mit dem reden, als würden sie Chinesisch reden. Und ich hatte aber den Eindruck, weil ich ja viele Stunden am Tag auch mit ihm verbracht habe und viel mit ihm zusammen gemacht habe, ich hatte den Eindruck, der versteht mich schon zu ganz großen Teilen, aber es gibt bestimmte Dinge, die er nicht versteht. Ich fand das so schlimm, dass dieser Arzt mir das so vor die Füße geknallt hat, dass ich zu ihm einfach gesagt habe, wissen Sie, aus aerodynamischen Gründen kann die Hummel eigentlich gar nicht fliegen. Aber sie weiß es nicht und macht es trotzdem. Und dann hat ihn einfach stehen gelassen. Und ich habe gedacht, ich kann doch nicht sowas der Frau sagen, so ein K.O.-Kriterium, da kann sie nicht verstehen, das ist nur Chinesisch für den. Und ich war wirklich total enttäuscht und auch völlig fertig danach und habe aber dann gedacht, nee, das hast du gut gemacht, dass du ihm einfach diesen Satz zurückgegeben hast. Und jetzt warte erst mal ab, was denn eigentlich passiert. Und später hat sich auch gezeigt, dass mein Eindruck richtig war. Der Stefan konnte verstehen. Er hatte zwar so Einschränkungen beim Sprachverständnis, aber die haben sich nach und nach dann auch wieder verbessert. Und diese Aussage von dem Arzt, die war völlig falsch. Ja, und mir so etwas an den Kopf zu werfen, das fand ich halt nicht so schön. Und wie gesagt, ich bin dann immer so der Meinung, wenn einer sagt, das geht nicht oder das kannst du nicht so machen, und dann sage ich, okay, das probieren wir doch erst mal.
Ja, es gibt ja auch diesen schönen Spruch, alle sagen, das geht nicht, bis einer kam, der das nicht wusste und der hat es gemacht. Ja, das ist so klasse, dass du da dran geblieben bist und deinem Gefühl vertraut hast. Und ja, auch bevor man es nicht wirklich ausgiebig ausprobiert, weiß man auch nicht, ne, ob es nicht gelingt. Also ich weiß aus meiner physiotherapeutischen Arbeit, da habe ich auch, das ist schon lange her, da hatte ich ein Erlebnis mit einem Patienten, der beide Arme runterhängen hatte, der war mit einem Gabelstapler in Verbindung gekommen. Mhm. Und ich habe gedacht, was soll ich denn da bitte schön jetzt bewirken? Und ich bin heute noch beeindruckt, was daraus geworden ist. Und seitdem denke ich auch immer, immer erst probieren, nicht sofort aufgeben. Wir wissen erst, ob was geht oder nicht geht, wenn wir es ausgiebig probiert haben. Ja,
genau.
Ja, ich möchte an dieser Stelle auf die Denkweise der Elisabeth Kübler-Ross hinweisen. Ihr habt ja auch so einen Einschnitt in euer Leben jetzt gehabt, wo wirklich diese fünf Phasen ins Geschehen gekommen sind, die sie so beschreibt, das erstmal nicht wahrhaben wollen, die Verdrängung, die Erstarrung, von der du auch gesprochen hast, dann Zorn, Ärger, Hilflosigkeit, warum denn ich, warum wir denn, warum passiert uns das? Dann fängt man an zu verhandeln, wenn ich das und das mache, dann passiert doch bitte das und das. Dann in die Depression, dass man ja Schwierigkeiten hat, in diese Veränderung zu gehen. Und dann die Akzeptanz. Also so wie du es beschrieben hast, bist du durch die Phasen teilweise schon recht schnell durchgegangen, weil du schon so viel wusstest und so viel Handling da für dich parat hattest. Und das zeigt mal wieder, wie gut und wichtig es ist, sich rechtzeitig mit solcher Denkweise und so einer Lebenshaltung zu befassen, damit es, wenn was passiert, wir was wirklich als Handwerkszeug haben. Und ich wollte dich jetzt nochmal zu dem Hadern und zu der Akzeptanz gezielt fragen. Wie erging es dir mit dem Hadern und der Akzeptanz?
Ja, also dieser erste Schock, der war auch da, wo ich gesagt habe, warum ist das ausgerechnet Stefan passiert? Es gab doch überhaupt keine Anzeichen für einen Schlaganfall, ja. Und ich habe aber dann auch relativ schnell gemerkt, dieses Warum Stefan bringt mich einfach nicht weiter. Und dass die Akzeptanz wichtig ist, ja. Denn an dieser Tatsache, Schlaganfall, kann ich ja gar nichts ändern, aber ich habe es in der Hand, wie ich dann nachher darauf reagiere. Und für mich war es ganz wichtig, so gedanklich diesen 7.5.2014, als es passiert ist, als Tag Null anzusehen. Ab diesem Zeitpunkt habe ich dann geschaut, okay, was kann er wieder und was geht wieder? Ja, denn nach der OP ging gar nichts. Und das Erste, was er dann irgendwann wieder machen konnte, war mal allein den Kopf heben. Und ab da ging es aber auch bergab irgendwo. Und mit dieser Akzeptanz, das hat mir einfach ermöglicht, auch dann die nächsten Schritte darauf aufzubauen und zu überlegen, wo kann ich Hilfe erhalten? Ja, auch das ist egal in welcher Situation, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme und stehe vor einem Problem und denke, okay, wie bewältige ich das oder wie besteige ich jetzt diesen Berg, um nochmal dieses Bild vom Anfang reinzunehmen? Oder wie könnte es weitergehen, sich diese Fragen zu stellen und zu schauen, wo erhalte ich Hilfe? Ja, wer kann mir hier helfen? Wer ist Fachmann oder Fachfrau für diese Geschichte? Wer hat da vielleicht Erfahrungen? Und so den Blick einfach nach vorne zu richten und nicht zurückschauen, wie war das mal früher vor dem Schlaganfall, sondern wirklich konkret nach vorne zu gehen, um dann voranzukommen. Das war so das, was für mich ganz wichtig war. Und wenn man es erstmal akzeptiert hat und dann einfach überlegt, okay, wie kann es jetzt weitergehen und wer kann mir helfen? Das war das, was mir am meisten weitergeholfen hat bei dieser ganzen Geschichte.
Tag Null. Das finde ich auch eine interessante Herangehensweise. Und ja, das ist eine super Sache, finde ich, weil, ja, das hast du ja eben gerade schön gesagt, dann hast du weniger dieses Zurückschauen und weniger, oh Gott, das war doch mal so toll. Was ich wirklich schwer finde, also ich finde, das ist eine echte Leistung, das so zu handeln, aber ich denke, das ist eine große Hilfe, zu sagen, ab jetzt zähle ich und nach vorne schauen. Ne?
Genau.
Und du
Entschuldigung. Ja, und es ist auch nicht so, ich meine, es kommt immer mal wieder, wenn du jetzt Gleichaltrige siehst zum Beispiel, dann denke ich, oh, wo der Mann wirklich, was weiß ich, ewig Kilometer laufen kann, ja, wir sind über 4 Kilometer total happy oder einfach zum Strand gehen zu können, ja, und über den Kniepsand auf Ahnung zu laufen und bis vorne an die Wasserkante, was am Anfang gar nicht ging, was aber jetzt funktioniert, da sind wir total glücklich und dann siehst du halt manchmal auch andere Leute, wo man dann denkt, okay, die können jetzt laufen, wohin sie wollen, weil das einfach funktioniert. Die wissen das dann manchmal auch gar nicht, was das für ein tolles Geschenk ist und dann kommt das ab und zu schon mal hoch, dass man denkt, naja, das wäre halt ganz schön. Aber dann denke ich immer, okay, Tag Null, wir sind so froh, dass das wieder funktioniert und dass vieles immer weitergeht und auch, dass da eine Entwicklung nach diesen, jetzt haben wir jetzt 7 Jahre ist es her, nach 7 Jahren immer noch kommt. Ja, also da geht immer noch irgendwas. Dafür bin ich dann einfach dankbar. Und das ist so der Hauptfokus, den wir haben.
Ja, es ist ein stetiger Prozess. Ne? Mhm. Es ist nicht, dass man einen Zustand dann hat, sondern es ist ein stetiger Prozess. Ja. In der Herausforderung für dich, für deinen Mann, also von dem, wie er damit umgeht, und dein Prozess auch von dem, was noch kommen kann. Mhm. Ja. Du hast etliche Übungen, die du auch in dem Buch aufgelistet hast, schön ausgeführt hast, wie die Übungen gehen. Und ich möchte dich fragen, was sind deine Lieblingsübungen und welche unterstützen dich einfach besonders gut?
Ja, also meine Lieblingsübung ist nach wie vor die Übung, die so den Fokus auf schöne, positive Entwicklung legt. Und zwar habe ich da gleich am Anfang auch angefangen, das kam aus dem inneren Impuls raus, ein Positiv-Tagebuch zu schreiben. Das heißt, ich habe alles Positive, Stefans Fortschritte und auch lustige Begebenheiten, die wir hatten, einfach aufgeschrieben in ja, so eine Art Positiv- oder auch Dankbarkeitstagebuch. Das Schöne ist, dadurch kann ich eben auch so eine Entwicklung und einen Weg zurück in seine Selbstständigkeit einfach nachvollziehen. Und es gibt diese Übung, die ich auch in meinem Buch aufgeschrieben habe, einfach ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Das ist eine ganz simple, einfache Übung. Man braucht nur wenige Minuten täglich und es hat, finde ich, eine mega große Wirkung. Und ich habe das auch wirklich über ein Jahr gemacht, nachher auch nochmal ein Jahr ein Dankbarkeitstagebuch. Und das hat mir ja so den Fokus auf die positiven Dinge nochmal näher gebracht. Und es gibt auch eine Studie dazu. Da haben die Probanden diese positiven Dinge des Tages aufgeschrieben und haben schon nach einer Woche Auswirkungen bemerkt, dass sie besser drauf waren und sich besser gefühlt haben. Und selbst 6 Monaten, nachdem die Studie schon beendet war, da hat man immer noch positive Auswirkungen gespürt. Und das finde ich so erstaunlich, dass ich mit einer mini kleinen Übung so viel erreichen kann. Insgesamt wurde gesagt, dass eben durch dieses Schreiben vom Dankbarkeitstagebuch mehr Lebensfreude, mehr Optimismus und auch mehr Vitalität bei den Teilnehmern festgestellt wurde. Und das ist was, wo ich sage, das ist so eine ganz kleine, wenig zeitaufwendige Übung und ich kann ganz viel damit erreichen. Bei den ganzen Übungen in meinem Buch geht es mir um eine möglichst einfache Umsetzung, denn ich finde den Satz so schön, es genügt nicht zu wissen, man muss es auch tun. Also viele denken ja, okay, man kann das und man kann das machen, aber ich weiß das, aber ich mache es nicht. Und deshalb habe ich das Buch auch das Umsetzungsbuch genannt, weil ich finde es ganz wichtig, dass man auch Dinge, die man dann weiß, einfach mal umsetzt und nutzt, weil erst dann bringt es mir auch wirklich was. Und die Umsetzung geht immer leichter, finde ich, wenn ich sie irgendwie in den Alltag gut integrieren kann und wenn ich mir auch bestimmte ja, so Erinnerungspunkte setze, dass ich auch dran denke, das zu machen.
Ja, da sagst du was ganz Wichtiges. Die Ideen, das Wissen, was man alles Gutes machen kann, ist vielen bekannt. Nur da kann sich auch, glaube ich, jeder an die Nase packen. Ja, dann ist aber umgesetzt zu bekommen, wie man den Dreh bekommt. Den Dreh ist doch zu integrieren. Und dafür hast du aber auch wunderbare Tipps.
Ja, ein Tipp, ich versuche mir immer, die Sachen so vor Augen zu halten. Und ich habe zum Beispiel 3 Armbänder am Handgelenk. Die sollen mich auch an bestimmte Dinge erinnern. Das eine Armband, das hat ja so eine Figur dran, wie so eine Art Auge. Und das soll mich daran erinnern, gut auf mich selbst aufzupassen. Denn ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade wenn man in irgendwelchen herausfordernden Situationen ist, dass man auch gut auf sich selbst aufpasst, dass man nicht über seine Kräfte geht, sondern da auch schaut, immer wieder mal eine Auszeit zu haben und ja, einfach so das Augenmerk auf sich selbst auch zu halten. Und das 2. Armband, das hat so ein kleines Herz dran. Das habe ich mir angelegt, damit ich immer auf meinen Herzenswunsch auch achte. Ja, damit ich das, was mir wichtig ist, auch wirklich umsetze. Und das 3. Armband, das hat ein Symbol, das steht für die Kommunikation. Und da geht es mir darum, dass ich mich auch traue, das, was ich zu sagen habe, auch zu sagen und weiterzugeben an andere. Denn ich war mal so ein ganz stilles, schüchternes Kind. Ja, sich da auch zu trauen, das auch wirklich zu machen, daran soll mich einfach dieses 3. Armband erinnern.
Ja, davon ist nichts mehr zu hören, von dem schüchternen Kind.
Genau.
Ah, herrlich, das gute ist Entwicklung.
Schon ein paar Jahre her.
Welches Symbol hat dieses 3. Band? Das würde mich noch interessieren.
Das ist so eine Blume und das muss so ein Kommunikationssymbol sein, weil ich habe mir das irgendwie ausgesucht und dann sagte damals die Verkäuferin, ach, das ist das Symbol für Kommunikation.
Ah, also eine Blume, also irgendeine Form von Blume.
Ja, fast so ein bisschen wie die Lotusblume, aber so ein bisschen anders irgendwie.
Okay, also
irgendwie,
nur, dass wir eine ungefähre Vorstellung haben.
Genau, schön. Genau. Und was ich auch noch ganz toll finde als Tipp ist, um etwas zu visualisieren, sind so kleine gelbe Klebezettelchen. Ja, da kann ich zum Beispiel mir irgendwas an den Badspiegel kleben, ja, oder an den Küchenschrank oder in den Küchenschrank. Irgendwas, an das ich denken möchte. Und vielleicht steht dann ja auf diesem Klebezettelchen Nipsilt drauf.
Ja, diese interessante Abkürzung, ne? Die finde ich auch ganz spannend. Bitte erklär das noch unseren Hörern und Hörerinnen, was dahinter steckt.
Ja, was bedeutet Nipsilt? Es ist die Abkürzung von nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken.
Genial. Und
das hat mir ein ganz lieber Arbeitskollege mal erzählt, diesen Satz, der hinter dieser Abkürzung steht. Das ist auch, ja, ich sag mal, das war wirklich so eine Art Game Changer, wo ich denke, ja, stimmt. Manchmal fokussiert man sich nur auf das Problem und dann komme ich gar nicht auf die Lösung. Und wenn ich eben nicht im Problem, sondern eher in Lösungen denke und mich mit der Lösung beschäftige, dann finde ich auch eher zu dieser Lösung. Denn ich könnte dann erstmal sagen, okay, was könnte denn die Lösung sein? Das ist so ein erster Schritt dahin. Dann schaffe ich es allein oder brauche ich vielleicht auch Hilfe, damit ich dann eine Lösung finde? Und als dritter Punkt, okay, wer könnte mir denn helfen? Und all diese Fragen führen mich dann eher weg vom Problem hin zur Lösung. Und dann habe ich einfach auch mehr Chancen, wirklich eine Lösung zu finden für das Ganze. Auch hier, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die Tatsache kann ich nicht ändern. Aber wie ich auf diese Herausforderung reagiere, das kann ich selbst entscheiden.
Ja, das ist ein total großer Gewinn, dass einem das immer wieder bewusst sein darf. Wir dürfen entscheiden, wir können entscheiden. Wir sind keine Opfer, auch nicht ausgeliefert. Wir können wirklich einiges drehen.
Ne? Genau.
Ja, du hast in deinem Buch auch eine schöne Geschichte übernommen von der, es fällt mir der Name gerade nicht ein.
Anna Egger.
Ah ja, genau. Diese Geschichte, die gefällt mir sehr gut. Und ich habe da auch sogar eine Lach-Yoga-Übung draus gemacht. Aber erst möchte ich dich bitten, dass du von dieser Geschichte erzählst.
Ja, also da ist ein älterer Herr, sitzt auf der Parkbank und ist ganz traurig. Und dann kommt ein kleines Mädchen daher und merkt, dass dieser ältere Herr eben so traurig ist. Und dann fragt sie den Herrn, wo hast du denn deine gelbe Tüte? Und dann sagt er, welche gelbe Tüte? Ja, die gelbe Tüte mit diesen schönen Erinnerungen, die du sammelst. Und dann hat er gesagt, nö, ich habe keine gelbe Tüte, ich habe nur eine schwarze Tüte. Und in der schwarzen Tüte waren lauter traurige Sachen drin. Und dann hat das Mädchen dem älteren Herrn einfach mal seine gelbe Tüte gezeigt. Und da waren richtig viele schöne Momente drin, die es einfach gerne erinnert. Die beiden unterhalten sich dann noch kurz und dann geht das Mädchen wieder weg. Und plötzlich hat der ältere Herr eben auch eine gelbe Tüte neben sich stehen. Und in der gelben Tüte ist dann die Geschichte über die Unterhaltung mit dem kleinen Mädchen drin. Und die schwarze Tüte, ach genau, das Mädel hat dann auch gesagt, okay, die schwarze Tüte, die entsorge ich einfach jeden Abend. Ja, und dann geht der ältere Herr dann wieder aus dem Park raus, hat seine gelbe Tüte mit dem schönen Erlebnis mit dem Mädchen und ja, entsorgt seine schwarze Tüte einfach im Mülleimer.
Ja, das ist so genial. Ja, die schwarze Tüte, das ist die Tüte, die man am besten entsorgt. Die gelbe Tüte ist die, die wir am besten bewahren. Und du hast geniale Ideen, was man mit dieser schwarzen Tüte machen kann.
Ja, genau. Also in diese schwarze Tüte kann man zum Beispiel auch abends einfach die Sachen packen, die einem ja an diesem Tag geärgert haben oder die eben nicht so schön war und wo man denkt, da hat jemand gejammert und eigentlich ist doch das gar nicht mein Ding. Von daher kann man alle diese Dinge in diese schwarze Tüte packen und kann die dann entsorgen. Eine Möglichkeit wäre, die einfach irgendwo in den Fluss zu werfen. Ja, oder wenn ich jetzt in diese Tüte ja so eine unschöne Situation habe, wo ich sage, das Problem gehört eigentlich gar nicht zu mir, dann kann ich auch das in die schwarze Tüte stecken und kann das demjenigen vor die Haustür stellen, zu dem das Problem eigentlich gehört. Ich muss da nicht alles an mich ranlassen oder irgendwie aufnehmen. Genauso ist es auch auf der anderen Seite, kann ich diese gelbe Tüte immer mit diesen positiven Dingen des Tages bestücken. Und es wäre auch eine Möglichkeit, wenn man das so konkret umsetzen möchte, dass man sagt, okay, ich nehme mir einfach eine hübsche kleine Geschenktüte und kleine Karteikarten und dann schreibe ich da drauf, diese Art Dankbarkeitstagebuch, was habe ich denn Schönes erlebt heute? Und kann da dann immer mal reingreifen und sagen, ach stimmt, ich könnte mal wieder mit der Anne vielleicht zum Kaffee trinken, ins Rosenkaffee gehen oder sowas. Und kann dann auf die Art und Weise auch mal so schöne Erinnerungen wieder aufleben lassen. Auch das ist eine Möglichkeit.
Ja, das ist genial. Mir gefällt das mit dieser schwarzen Tüte so gut, diese unterschiedlichen Möglichkeiten, dass man wirklich guckt, wo kann ich die Tüte jemandem zurückgeben, sozusagen, hier, das ist deins, ne, das will ich gar nicht haben. So, das ist ja alles symbolisch gedacht und es hat trotzdem ja große Wirkung. Oder ob ich es in den Fluss gebe, es kann sich darin auflösen, mit dem Wasser weggetragen werden. Das finde ich klasse. Und die gelbe Tüte natürlich sammeln, füttern, wieder reinschauen, ergänzen. Ne, die Freude, die darf wachsen. Und ich habe dazu eine Ergänzung mit der Entsorgung, mit dem Mülleimer. Da steckt nämlich auch die schöne Transformation drin. Und ich liebe immer diese Transformation, dass alles sein darf, aber wir können es verändern. Dass wir uns bitte mal vorstellen, wir haben jetzt diese schwarze Tüte, die halten wir mit beiden Händen. Und mit einer Hand erst. Und da können wir alles symbolisch mit der anderen Hand reinpacken, was wir da alles jetzt nicht mehr so haben wollen. Und dann hat es mich auch erinnert an eine Kotztüte, die ich bei einer Fluglinie mal hatte. Und da stand drauf, take it with a smile. Und dachte ich, das ist ja auch genial. Also man darf das ruhig auch mit Freude, mit Lächeln, darf man diese Tüte auch bestücken, weil man sich auch freut, ich werde was los. Ne?
Ja.
Und jetzt kommt das halt mit beiden Händen und nicht erschrecken. Ich mache jetzt mal wirklich dieses, dass man wirklich das Gefühl hat, ich kotze noch das Letzte raus. Weil das ist auch ein Ausdruck von Emotionen. Also im Chinesischen sagt man, wenn man erbricht, wenn man kotzt, dann bringt man Gefühle raus und ja, dann bringen wir die jetzt in diese Tüte rein. Macht bitte ruhig alle freudig mit. Liebe Stefanie, liebe Hörer und Hörerin, einmal schön in die schwarze Tüte. Super, dann packt man die Tüte zu, dann machen wir den Mülleimer, den Deckel auf mit einem Haar. Ha, dann schmeißt er mit einem schmackevollen Bewegung, mit einem Haar, mit kräftigem Haar die Tüte in den Mülleimer. Ha, rein in die Tonne und den Deckel wieder drauf. Rums. Und jetzt trommeln wir auf dieser Tonne. Und dieses Trommeln, das bewirkt, dass in der Tonne alles kompostiert wird. Und aus diesem wunderbaren Kompost kann dann wieder Gutes erwachsen. Die schwarze Tüte wird kompostiert. Und dann kann daraus Gutes erwachsen. Ach, ja, schön. Ich kann mir gut vorstellen, dass dir diese Lebenshaltung sehr geholfen hat, beziehungsweise dir immer noch gut hilft. Ich glaube, du hast da noch das eine oder andere Beispiel dafür.
Ja, genau. Für mich ist immer wichtig zu gucken, wo ist mein Fokus? Ist der jetzt gerade auf positiven Dingen oder geht er eher Richtung Jammertal? Für mich war so die Erkenntnis, Dinge zu akzeptieren, aber die Freiheit zu haben, zu entscheiden, was ich daraus mache. Das gibt mir unheimlich viel, ja, dass ich entscheiden kann, springe ich hier auf den Jammerzug auf oder sage ich, nee, ich steige an dieser Haltestelle aus und ich möchte da nicht weiter mitfahren. Ja, all diese Geschichten, die kann ich selber steuern und das ist mir ganz wichtig, auch andere mitzunehmen dann vielleicht und zu sagen, okay, wenn wir uns jetzt weiter mit dieser Nachbarin beschäftigen, bringt uns das irgendwas, ja, die so schlimm ist, oder fokussieren wir lieber irgendwas Schönes, was wir vielleicht erlebt haben. Und aus einer Geschichte, ich bin mal geblitzt worden mit dem Auto, weil ich zu schnell war und habe dann 30 Euro gezahlt für ein Foto, wo ich wirklich nicht schön schaue. Und dann habe ich gesagt, okay, aus der Geschichte machst du was. Wenn du jetzt einen Blitzer siehst, dann lächelst du den an. Also ich versuche nicht zu schnell zu fahren. Es ist nicht das Ziel, irgendwie ein Foto zu haben. Aber ich kann mir auch vorstellen, vielleicht ist
dieser Du wolltest kein Fotoalbum anlegen.
Nee, genau. Da brauchen wir nicht. Es wird viel zu teuer. Da mache ich lieber ein schönes Shooting am Strand auf Amrum. Ja, aber ich sage mal, diese Einstellung, okay, da ist ein Blitzer, lächelt doch einfach. Und dann lächle ich halt die Blitzer an und fahre lächelnd durch die Stadt, wenn mir das auffällt. Und das Schöne ist, wenn man lächelnd durch die Stadt fährt, es gibt immer Fußgänger, die auch ins Auto schauen und plötzlich lächeln die. Hm. Ja, oder man steht an der Ampel und lächelt und dann geht einer vorbei und der lächelt zurück. Dann ist das so Aktion, Reaktion, so eine Geschichte. Und die Leute lächeln wirklich zurück, auch wenn man durch die Fußgängerzone geht und guckt einfach freundlich. Und plötzlich hat man auch freundliche Gesichter, die dann lächeln. Ja, und das finde ich so wahnsinnig schön, dass man da schon auch selbst in der Hand hat, wie man durchs Leben geht und was man draus macht.
Ja, und man darf sich auf die Arbeit der Spiegelneuronen verlassen, ne? Das
genau,
hat schon Wirkung.
Genau.
Mhm. Ja, dazu möchte ich auch gerne noch eine Übung anbieten. Und zwar, du hast die Wahl. Da möchte ich dich auch bitten, mitzumachen und auch die Hörer und Hörerinnen lade ich dazu ein. Ich erzähle gerade mal, wie das geht. Ich nehme die linke Hand und öffne sie zur linken Seite, dass der Handteller nach oben ist. Und dann öffne ich die rechte Hand und halte sie zur rechten Seite. Und dann sage ich bei dem einen, bei der linken Hand sage ich ärgern und bei der rechten Hand sage ich lachen. Du hast immer die Wahl. Und dann werfe ich beide Arme hoch und sage, also lache ich. Ja. Also linke Hand nach links öffnen, ärgern. Rechte Hand nach rechts öffnen, lachen. Du hast immer die Wahl. Also lache ich. Ja. Und weil wir für all das Gute viel Herzenergie brauchen, möchte ich noch die Herz-Stretch-Atmung mit euch machen. Die Hände bitte so zu diesem Herzsymbol zusammenbringen, also die Daumenkuppen zusammen und die Finger, alle anderen vier sind etwas eingerollt und die Gelenke sind zusammen. Diese Herzform, ich glaube, die kennt jeder, ne? Weißt du, was ich meine, Stefanie?
Ja.
Dann hoffe ich, dass die Hörer und Hörerinnen das auch wissen. Diese Handhaltung, die legen wir vor unser Herz und dann nehmen wir die Hände ganz langsam auseinander und atmen ein. Mit der Vorstellung, wir atmen unser Herz, das wird dadurch ganz weit. Und beim Ausatmen gehen die Hände wieder zusammen. Dann ist das Herz wieder komplett. Dann das Herz, die Hände gehen auseinander, das Herz wird weit. Einatmen, Liebe, Zuversicht, Glück, alles Gute einatmen in das Herz und ausatmen. Und wieder Herz weiten, einatmen. Liebe, Zuversicht, Hoffnung, Lebensfreude, alles Gute einatmen und ja, das könnte man jetzt eine ganze Weile weitermachen.
Das ist eine ganz tolle Übung auch zum Innehalten.
Ja. Ja,
wenn mal irgendwie was kommt und ich brauche mal ein paar Minütchen, um innezuhalten, ja, dann kann man das auch einfach mal machen, finde ich eine ganz tolle Übung.
Ja, schön und es beruhigt auch, es sammelt uns. Mhm. Ja, danke. Zu dem Positiv- und Negativdenken möchte ich auf eine Podcast-Folge hinweisen, nämlich auf die Podcast-Folge 16, Herzintelligenz, ein Weg zur inneren Balance, Interview mit Dr. Anke Schmitainski. Und zwar redet sie von Minus und Plus statt Negativ und Positiv. Das hat den Unterschied, dass es nicht in eine Bewertung geht, sondern dass es darum geht, was uns stärkt und was uns schwächt, also Minus und Plus. Das finde ich auch einen ganz interessanten Denkimpuls. Also wer da auch nochmal reinhören möchte, Folge 16, Herzintelligenz. Du hast auch ein tägliches Training für dich, damit deine positive Haltung sich festigt. Magst du da gerade mal von erzählen?
Ja, also ich bin ein Fan von guten Gewohnheiten kultivieren. Das heißt, wenn ich etwas erstmal zu einer Gewohnheit gebracht habe, dann muss ich mich nicht mehr aufraffen, sondern mache es automatisch und ich brauche keine Willenskraft mehr oder Anstrengung, um das zu machen. Und mein Start in den Tag oder meine für mich Zeit, das mache ich immer morgens. Direkt nach dem Aufstehen habe ich eine kurze Yoga-Einheit, mache dann noch eine Meditation und das dauert so 35 bis 40 Minuten. Und das hat sich wirklich so automatisiert nach ein paar Wochen, dass ich das automatisch morgens mache, also im Schlafanzug noch auf die Yogamatte und dann die Meditation. Und dann starte ich einfach fit und agil in den Tag, muss ich sagen. Das ist so mein Ding. Ich fühle mich dann, einmal ist es durch das Yoga, das Gestretchte oder auch ein bisschen Krafttraining, was du ja dadurch machst. Und dann die Meditation, dieses Ruhevolle am Morgen, das ist das, wo ich sage, okay, das bringt mir unheimlich viel und das hält mich auch irgendwo fit. Und ich vergleiche das ganz gerne mit diesen Gewohnheiten so vom Trampelpfad zur Autobahn. Wenn ich das erste Mal mache, dann bilden sich so nach und nach neue Verknüpfungen im Hirn. Das heißt, es gibt neue neuronale Bahnen, die sich durch die neuen Verknüpfungen bilden. Und wenn ich jetzt durchhalte, dann kommen so erste Erfolge. Dann wird aus meinem Trampelpfad langsam so ein Feldweg und eine Landstraße, weil ich da schon sehr gut unterwegs bin und es einfach weiß, wie das geht und was ich machen muss. Und merke dann auch, okay, es geht mir besser, ich bin gelenkiger, meine Rückenschmerzen sind vielleicht weg. Und das spornt mich an, weiterzumachen. Das ist wie so ein kleines Erfolgserlebnis. Und irgendwann wird dann diese Gewohnheit einfach zur Autobahn. Das ist ganz automatisch, ganz leicht ist, da das jeden Morgen zu machen und ich muss mich dafür nicht mehr anstrengen. Solche Erfolgserlebnisse, die spornen dann auch wiederum an, andere Sachen wieder im Alltag vielleicht einzubauen. Und ja, so komme ich dann zu meinen guten Gewohnheiten. Die erste Phase heißt immer so dranbleiben, mal 4 bis 6 Wochen das täglich auch zu machen und dann automatisiert sich das irgendwo. Das heißt jetzt nicht, dass ich dann das jeden Tag machen muss. Es gibt auch mal Tage, wo ich sage, boah, heute geht mir es nicht gut oder ich kann jetzt einfach nicht oder habe verschlafen. Dann lasse ich das auch einmal ausfallen. Aber am nächsten Tag habe ich schon wieder dieses Bedürfnis, das zu machen, weil das so automatisiert bei mir dann einfach ist.
Super. Ja, das ist ganz wichtig, dass man nicht jeden Tag erstmal wieder von neuem überlegt, sondern es ist dann einfach so.
Genau.
Und wenn es fest genug installiert ist, dann macht es auch nichts aus, wenn man es mal einen Tag lässt. Diese Freiheit nehme ich mir.
Ja, also mir ist auch ganz wichtig, das nicht immer so dogmatisch zu sehen. Und du musst, ich muss überhaupt nichts. Ja, wenn, dann will ich das, weil es mir gut tut. Ja, und dann ist das eine ganz andere Einstellung.
Ich möchte noch mal zu deinem Mann fragen. Also du hast jetzt von deinem Training erzählt. Mhm. Und der hat ja einen unglaublichen Lebenswillen und Optimismus. Und Humor, haben wir ja auch gehört. Ja. Machst du auch gemeinsam mit ihm Training?
Ja, also ich sag mal, der Alltag ist so das Training auch. Und ich habe mit der Logopädin zusammen verschiedene Übungen entwickelt, die wir im Alltag nutzen können. Ja, wir trainieren nicht unbedingt in der Logopädie nur nach Lehrbuch, sondern wir versuchen das so ein bisschen abzuändern auf das, was der Stefan braucht. Und die Situationen, die sonst im Lehrbuch beschrieben sind, die sind manchmal sehr abstrakt. Und wir versuchen das auf unseren Alltag quasi umzumünzen irgendwie. Und wir laufen viel zusammen, gehen spazieren. Auch da ist immer die Sprache ganz wichtig, dass wir uns halt dabei unterhalten und das eine oder andere auch mal durchdiskutieren. Und das ist so das, wo wir im Alltag einfach ja weiter trainieren. Und es ist sehr schön, wenn man, also er hat auch noch ein sehr hochfrequentes Training, aber wichtig ist immer, das im Alltag umzusetzen. Denn ich gehe nicht nur zum Therapeuten, um da was zu machen, sondern ich muss auch zu Hause noch irgendwas machen, damit es besser wird. Sonst wären auch diese Fortschritte insgesamt so nicht sichtbar.
Ja, das denke ich auch. Ja, und du hast dich mit Gehirnforschung beschäftigt, also schon vorher, aber durch die Erkrankung deines Mannes dann ganz besonders. Das habe ich doch so richtig verstanden, ne?
Richtig, genau. Also ich hatte ja vorher schon einiges an Erfahrung im Bereich Mentaltraining und habe aber auch nie gefragt, warum funktioniert das? Es hat funktioniert und das war für mich erstmal damals ausreichend. Und dann kam ich eben über den Schlaganfall zum Thema Gehirn. Und habe dann gelernt, okay, warum das Mentaltraining funktioniert und was passiert dann eigentlich dabei. Und dadurch bin ich auch zu der Live-Kinetik-Gehirntrainingsmethode gekommen nach Horst Lutz. Und die arbeitet auch mit dieser Plastizität des Gehirns, dass das Gehirn eben nicht einfach fest ist und es kann nichts mehr geändert werden, sondern das kann man trainieren und es kann sich verändern. Und das ist ja auch das, was nach Stefans Schlaganfall passiert ist. Die Funktionen, die ausgefallen sind, haben wir quasi an einer anderen Stelle wieder neu lernen müssen. Und das macht das Gehirn auch mit. Ja, sonst würde er jetzt immer noch nicht sprechen. Also auch Sprechen ist wiedergekommen und das Ganze, das funktioniert ja auch. Und da hat mir auch diese Live-Kinetik-Methode geholfen. Denn da geht es um spaßige und ungewöhnliche Übungen und um das Gehirn einfach leistungsfähiger zu machen. Jetzt zum Beispiel Wahrnehmung oder Stressresistenz, die Aufmerksamkeit, Koordination und auch Konzentration zu trainieren. Und ja, wenn du Lust hast, dann können wir auch gerne einfach mal so eine Übung probieren, gemeinsam mit den Zuhörerinnen und Zuhörern.
Ja, gerne. Ja, nochmal gerade zu dieser Plastizität des Gehirns. Das ist ja auch was, was ich auch immer wieder so kenne, auch aus meiner beruflichen Richtung. Aber ich finde das immer wieder faszinierend, dass man hört ja gerne auf, nee, nicht gerne, immer wieder, dass die Zellen abgebaut werden, die grauen Zellen werden weniger. Und das ist so super zu sehen, dass das Gehirn wirklich sich immer noch formen lässt und auch bis zum Lebensende immer noch Zellen wieder aufbauen kann.
Richtig.
Ganz viel durch die Koordination und all das. Das ist doch großartig, oder?
Ja.
Das ist doch echte Perspektive.
Genau. Und für mich persönlich ist es auch so, die Bereitschaft, immer wieder was Neues zu lernen. Ja, weil durch diese neuen Geschichten bilden sich ja wieder neue Synapsen und neue Verbindungen. Ein gutes Beispiel dafür ist immer meine Oma. Die war wirklich sehr, sehr fortschrittlich und hat auch bis zum Schluss super gerne gestrickt und hat immer gesagt, bring mir mal ein neues Muster. Ich würde wieder gern was Neues stricken. Ja?
Klasse.
Und das im Alter von, ich sag mal 80, dann immer noch zu sagen, ich möchte mal was Neues noch machen.
Klasse.
Muss ich sagen, da ziehe ich echt meinen Hut. Das ist auch was sie im Kopf einfach jung gehalten hat. Sie hat sich für ganz viele Dinge interessiert. Und wie gesagt, unter anderem diese neuen, ich fand es total komplizierten Strickmuster. Also die hat wirklich ganz tolle Sachen gestrickt, was ich noch nicht kann. Und die war auch wirklich bis zu ihrem Tod vom Gehirn her wirklich topfit.
Ja, toll. Gutes Vorbild. Da ziehe ich die Stricknadel.
Genau. Finger-Yoga.
Ja, super. Ja, du hast eine Übung angekündigt. Gerne.
Ja, und die ist auch ganz leicht und man stellt sich dazu einfach hin. Die Füße mit etwas Abstand nebeneinander. Wir stehen ganz gerade und jetzt schwingen wir den linken Arm einfach mal nur vor und zurück. Linker Arm vor und zurück. Und das kriegt auch jeder hin, denke ich. Das ist überhaupt kein Problem. So, jetzt lassen wir den linken Arm wieder hängen und nehmen uns den rechten Arm. Da stellen wir uns jetzt einfach vor, in unserer rechten Hand haben wir so einen ganz langen Stift. Und mit diesem langen Stift malen wir Kreise auf den Boden. Das heißt, wir kreisen den rechten Arm, egal in welche Richtung, wir kreisen einfach. Auch diese Übung ist für sich gesehen so simpel, das kriegt jeder hin, denke ich mir. So, und jetzt kombinieren wir die beiden Bewegungen. Das heißt, wir schwingen den linken Arm vor und zurück und setzen jetzt mit dem rechten Arm an und kreisen und machen diese Bewegung. Und dann merkt der eine, oh, mein linker Arm geht ja vielleicht nicht mehr vor zurück, sondern er fängt ja auch irgendwelche Bögen anzumachen. Ja? Das ist dadurch, dass halt das eine ungewöhnliche Übung ist, keine, die ich im Alltag nutze. Und dann wird es erstmal durcheinander irgendwie. Ja? Und wenn die Hörerinnen und Hörer oder auch du das jetzt etwas länger üben würden und sagen, okay, ich mache das nochmal, ich fange mal an mit Kreisen und dann mache ich die einfachere Übung dazu vielleicht, das Schwingen von dem anderen Arm und dann merkt man, ah, wird schon besser, ja, mein Schwingen geht relativ gerade und ich kriege den Kreis trotzdem noch hin. Und nach ein paar Minuten ist es auch vermutlich so, dass dann jeder die Übung einigermaßen hinbekommt. Also das Gehirn lernt dann, es wird was Neues verknüpft und plötzlich funktioniert die Übung. Man kann das Ganze auch noch ausbauen, indem man sagt, okay, statt vor und zurück mache ich dann mit dem linken Arm Dreiecke und mit dem rechten Arm den Kreis. Ja, also da gibt es ganz verschiedene Sachen, die man machen kann. Und ich denke mir sehr gerne solche ungewöhnlichen Übungen auch aus, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, weil die Füße laufen dann. Und was mache ich mit den Händen? Ja, dann mache ich irgendwelche Übungen. Sieht vielleicht ganz lustig aus, wenn ich ins Feld gebe und die Hände da.
Das sagen die anderen schon, guck mal, der Stefan ist wieder unterwegs hier.
Genau, die macht wieder Gehirntraining.
Und ja, der Hund so macht dann auch mit?
Nee, der schnuppert nur.
Ach, herrlich.
Und ja, so entstehen dann eben neue Übungen. Die Übung macht man auch nur so lange, bis sie gerade einigermaßen geht. Und dann macht man die nächste wieder bei der Leibkinetik-Methode. Ja, weil, das finde ich auch von der Einstellung her, finde ich das auch klasse. Es geht nicht darum, bei Leibkinetik das perfekt zu können, sondern man muss die Übung so einigermaßen hinbekommen. Und dann ist es schon wieder gut. Dann macht man die nächste. Mhm. Und da ist es auch oft, dass die Teilnehmer in meinen Kursen dann erstmal so ein Umdenken haben, weil sonst es muss ja alles perfekt sein, dieser Perfektionismus, der oftmals auch vorherrscht. Ja? Und da kann man sich beim Live-Kinetik gern auch zum Affen machen. Und mir geht es auch so, wenn ich eine Übung lange nicht gemacht habe, dann muss ich auch wieder mal überlegen, wie koordinierst du das jetzt nochmal? Und dann sieht es halt witzig aus und dann kann man über sich selber lachen und dann macht das Ganze auch einfach viel mehr Spaß.
Das sowieso, ne? Mit Lachen geht es gleich besser.
Genau.
Aber das finde ich ja auch nochmal spannend. Dann geht es gar nicht um die Übung als solche, dass ich bestrebt bin, dass ich die möglichst kann und dann habe ich sie und freue mich, dass ich die jetzt mein Leben lang so gut mache. Es geht darum, um das Ergebnis sozusagen der Übung. Ja. Also, dass ich diese neuronalen Bahnen dann geschaffen habe und dann bin ich damit praktisch durch und mache die nächste Übung, damit ich wieder neue Bahnen schaffe. Richtig?
So ist es. Ja.
Ah, ja. Das ist ja interessant.
Also, was ich bei mir am meisten gemerkt habe, ist, dass die Koordination wesentlich besser ist. Also die Ölflasche, die werfe ich jetzt nicht mehr so leicht um. Ja, also das sind so Sachen, wo manchmal irgendwas fällt und ich fange das noch auf im Fallen. Ja, das hat mir durch diese Armgeschichte ganz viel gebracht oder auch die Aufmerksamkeit wird besser. Ich habe manchmal auch Teilnehmer, die sagen, oh, ich habe heute so ein bisschen Kopfweh und nach der Stunde, mein Kopfweh ist weg. Ja, weil der Fokus war auf das Lustige, auf das Schöne. Die Übungen sind auch nicht mega anstrengend. Ja, also man kann die Unterschiede, man kann sie anstrengend machen, aber es geht ja mehr um, ja, ich sage mal, normalen Kurs. Wenn ich keinen Leistungssportler habe, eben geht es darum, die Koordination, Aufmerksamkeit etc. zu trainieren und einfach Spaß zu haben. Ja, und dann ist das auch nicht so anstrengend. Wie gesagt, dann fühle ich mich nach einer Stunde immer so, als hätte ich mir mit so einem Pfeifenputzer die Gehirnwindungen durchgeputzt. Ja, das ist so das Gefühl, was ich dann nachher habe.
Ja, super, das hört sich gut an. Ja, dann habe ich auch noch eine Frage. Was sagt denn die Gehirnforschung dazu zur Umschaltung von Bad News zu Good News?
Mhm. Also es ist so, wenn du auf so einer Miesmacherstraße unterwegs bist, dass du so die Bad News irgendwie hast im Fokus, ja, und möchtest eigentlich viel lieber in die Lebensfreudeallee abbiegen, dann ist es erstmal wichtig, auch innezuhalten und sich dessen bewusst zu werden und dann zu schauen, okay, was ärgert und was triggert mich? Wenn du zum Beispiel einen Autofahrer hast hinter dir und der drängelt nur. Ja, und dann kannst du dich ärgern, dass der so dicht auffährt. Oder du kannst auch einfach eine kreative Erklärung finden und sagst, warum könnte der es denn so eilig haben? Vielleicht hat er die Frau im Kreissaal, die auf ihren Mann wartet, dass das Baby geboren werden kann. Oder der hat sein erstes Rendezvous und jetzt ist er spät dran, weil er so lange gebraucht hat, sich fertig zu machen. Und jetzt muss er Gas geben, dass er rechtzeitig dorthin kommt. Ja? Also da weg vom Ärger gehen, sondern eher zum kreativen Denkansatz hin. Und manchmal reicht es dann schon, dass man sagt, okay, ich muss mal schmunzeln über meine Sichtweise dann mit der Frau im Kreissaal und dann ist der Ärger weg. Ja, manchmal funktioniert es auch nicht und dann mache ich immer so, dann überlege ich, okay, wie hättest du denn gerne reagiert in dieser Situation und wie möchtest du beim nächsten Mal reagieren? Dass ich wie so ein Video dann nochmal mir das im Kopf durchgehen lasse und denke, okay, wenn das nächste Mal wieder so ein Drängler ist, dann entweder fährst du rechts ran, lässt den vorbei, dann bist du los. Oder wenn das im Moment nicht möglich ist, dann musst du dir irgendwas Kreatives einfallen lassen. Dann stell dir einfach vor, die Frau liegt im Kreißsaal und wartet ganz dringend auf ihren Mann.
Dazu fällt mir auch eine Geschichte ein, die hat die Sabine Askedom mir erzählt in der Podcast-Folge 26. Eigenlob stimmt, trau dich. Und zwar hat sie davon erzählt, dass ein Auto vor ihr gefahren ist und so langsam, dass sie so genervt war. Und dann hat sie sich halt auch überlegt, ach, vielleicht transportiert er ja gerade eine ganz große, tolle Hochzeitstorte, die nicht umfallen darf. Das finde ich auch ein ganz schönes Bild. Also sich mit diesen anderen an Bildern zu verbinden, das ist schon eine super Idee.
Ja,
und da steckt wieder unsere Freiheit drin. Ne? Wir können entscheiden, ärgere ich mich da jetzt über den Menschen? Ne, das Auto steht da sowieso.
Ja. So ist es, ja. Also ich kann immer entscheiden, wie lasse ich das auf mich wirken und lasse ich es überhaupt auf mich wirken, ja.
Genau, auch das. Ja, jetzt kommt noch mal eine klassische Frage, die stelle ich gerne in meinem Podcast. Eigentlich hast du das schon ziemlich gut im Laufe des Interviews beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem. Welche Rolle spielt für dich persönlich Witz, Lachen und Humor?
Oh ja, Witz, Lachen und Humor, das heißt, für mich ist das auch ein Riesenpart in der Lebensfreude. Also ich mag es total, mit anderen zu lachen. Ich glaube, ich habe hier auch schon einige Lacher gehabt in dem Podcast allein, ja. Und Lachen steckt an. Hier vor ein paar Tagen habe ich mit meinem Mann wieder einen lustigen Film geguckt und wir saßen im Wohnzimmer und die eine Szene, wir haben so gelacht darüber und plötzlich, das war am Wochenende, kam die Laura runter und sagte, warum lacht ihr denn so? Wir haben wirklich herzhaft gelacht und dann sage ich, hier, wir spulen nochmal zurück, guck dir mal diese Szene mit an. Die war wirklich sehr lustig und es ist ja auch so, wenn man irgendwo lacht oder so ein Lachflashmob, dann gucken die Leute erstmal, hä, warum lachen die denn? Und dann plötzlich lachen die mit, obwohl es vielleicht für die gar keinen Grund gibt, mitzulachen, ja, aber einfach mitlachen, das ist für mich, ja, so ganz wichtig und auch über sich selbst zu lachen und mir passiert wirklich manchmal ein Missgeschick, wenn man halt viel zu tun hat, um an das ein oder andere zu denken und dann geht mal was schief, aber dann auch nicht sich zu ärgern, sondern zu sagen, okay, was könnte man denn hier für einen Witz draus machen oder wie ist denn das Humorfernglas, durch das ich jetzt gucken kann, ja, was da passiert ist. Das tut mir unheimlich gut und wie gesagt, ich bin froh, dass mein Mann so einen Humor hat und mitlachen kann, auch meine Familie, mit der lache ich sehr gerne und das ist so für mich ganz, ganz wichtig, eben Witz, Lachen und Humor.
Ja, es kommt deutlich rüber. Welche Botschaft hast du noch für unsere Hörer und Hörerinnen?
Ja, ich bin so ich würde mich vielleicht als Umsetzungsexpertin bezeichnen, weil es mir wirklich darum geht, Dinge auch umzusetzen. Wir hatten heute, glaube ich, einige Ideen und Impulse für mehr Lebensfreude, die wir so angesprochen haben. Und ich möchte unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einfach einladen, vielleicht eine Sache, die sie angesprochen hat, hier aufzunehmen und mal für 4 Wochen einfach auszuprobieren. Weil innerhalb dieser 4 Wochen kann sich das zu einer guten Gewohnheit entwickeln. Und wenn das schon mal funktioniert und man sagt, ach, das ging ganz gut, dann hat man vielleicht auch Lust auf noch mehr positive Veränderungen und geht mal bestimmte Dinge an, wo man sagt, ach, da habe ich noch Potenzial oder das könnte ich noch angehen oder ich hole mir mal jemanden, der mich da vielleicht unterstützt in dieser Geschichte. Das würde mich total freuen, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen hier sagen, ach ja, ich nehme den Impuls mal auf und ich mache mal was draus.
Genau, und ich mache mal was draus. Das ist gut. Ja, liebe Stefanie, deine Schilderungen bestärken mich noch einmal mehr in meiner Sichtweise. Lachen, Witz und Humor sind absolute Lebensmittel, sowieso. Und in der Krise geradezu essentiell. Liebe Hörer und Hörerinnen, übt in guten Zeiten, damit ihr diese Schätze in der Krise zu eurer Verfügung und Unterstützung parat habt. Das ist wirklich eine wichtige Sache, finde ich. Wenn interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen Kontakt zu dir aufnehmen möchten, Stefanie, wo findet man dich?
Zum einen auf meiner Website www.stefanie-weber.com. Stefanie mit F und IE geschrieben. Da findet man auch eine Leseprobe aus dem Buch und auch den Link zu meinem Instagram-Account wie.du.stark.bleibst. Und auf YouTube habe ich auch eine Online-Lesung reingestellt. Und da heißt der Account auch, wie du stark bleibst. Und Kontakt ist natürlich auch das Kontaktformular auf der Website, wenn jemand jetzt hier noch eine Frage hat oder irgendwie gerne vielleicht mit dem Schlaganfall noch irgendwas wissen möchte, wo ich weiterhelfen kann, dann mache ich das auch sehr gerne.
Ja, super. Das hört sich doch gut an. Ja, wir sind jetzt schon am Ende unseres Austausches angekommen. Wunderbar. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses sehr spannende, inspirierende, ausführliche, heitere Gespräch. Und möchte dich dazu einladen, nochmal mit mir herzlich zu lachen. Ach, wunderbar, ja, wunderbar.
Vielen, vielen Dank.
Ja, schön, dass wir dieses Interview zusammen gemacht haben. Bedanke mich sehr.
Ich danke dir auch, liebe Silvia.
Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir einen heiteren Tag nach dem Motto Heiter, weiter, das ist der Weg. Tschüss.
Tschüss.
Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen.